Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Ja, schönen guten Abend auch von mir.
Den Sport mit reichlich WM-Fußball, den präsentiert heute Abend Oka Gundel.
Genau, und da gibt es gleich viele Tore aus den Achtelfinals von heute.
Und wir beginnen aber mit dieser Geschichte. Es begann mit einem Kopftuch, das angeblich nicht richtig saß und der iranischen Sittenpolizei ein Dorn im Auge war. Also nahmen die Polizisten die junge Frau fest. Wenige Tage später war sie tot. Mehr als 2 Monate ist das her, aber der Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini war ein Funke, der landesweit wütende Proteste und Demonstrationen auslöste, die bis heute andauern. Zwar versucht das Regime, diese mit aller Gewalt zu unterdrücken, bislang aber erfolglos. Ist das also ein erstes Einlenken? Das Irans Generalstaatsanwalt nun verkündete, die berüchtigte Sittenpolizei sei aufgelöst worden? Oder doch nur ein Ablenkungsmanöver? Oliver Meyer-Rüth.
Iranische Sittenpolizisten sind bekannt für brutale Übergriffe. Sie nehmen Frauen fest, die ihr Kopftuch nicht entsprechend der rigiden Kleidervorschrift tragen. Solche Szenen gibt es im Iran seit Jahren. Nun soll der iranische Generalstaatsanwalt Montasseri gestern erklärt haben, die Sittenpolizei sei abgeschafft worden. Die seit 2006 patrouillierenden Sittenwächter unterstanden bislang dem religiösen Führer Ayatollah Ali Khamenei. Ein Einkaufszentrum im Norden Teherans. Seit Beginn der Proteste gehen in Stadtteilen der Oberschicht immer öfter Frauen ohne Kopftuch in die Öffentlichkeit. Der Kopftuchzwang besteht jedoch weiterhin. Frauen, die dagegen verstoßen, können bis zu 2 Monate inhaftiert, ausgepeitscht oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Bei einer Konferenz gestern in Teheran sagt der iranische Präsident Raisi, die Methoden zur Umsetzung der Verfassung seien flexibel. Das deutet darauf hin, dass das Regime am Kopftuchzwang auch ohne eine Sittenpolizei festhalten möchte. Für morgen sind im Iran landesweit Streiks und Demonstrationen angekündigt.
Oliver Meyer-Rüth beobachtet die Situation von Istanbul aus. Ist es jetzt ein Teilerfolg der Demonstrierenden oder doch eher ein Ablenkungsmanöver des iranischen Regimes?
Also es gab heute einerseits die Beobachter, Aktivisten, die sehr schnell der Meinung waren, dass das eine Art Etappensieg ist für die Regimegegner. Und es gab auf der anderen Seite die, so auch unsere Quelle in Teheran, die gesagt haben, Moment, das heißt erstmal gar nichts, dass die Sittenpolizei abgeschafft wurde, denn der Staat hat genug andere Sicherheitskräfte, um dieses rigide Kopftuchgesetz umzusetzen, um die Frauen auf der Straße zu zwingen, Kopftücher zu tragen. Allerdings sagt unsere Quelle auch, seit Beginn der Proteste wurden eigentlich kaum noch Sittenpolizistinnen und Polizisten auf den Straßen von Teheran gesehen. Und das hat unter Umständen 2 Gründe. Zum einen, dass die eingesetzt wurden zur Eindämmung von Demonstrationen. Und zum anderen, dass der Staat durch deren Patrouillen vielleicht die Öffentlichkeit nicht mehr provozieren wollte, insbesondere nach dem Tod von Jina Mahsa Amini.
Oliver Meyer-Rüth, danke für die Informationen nach Istanbul.
Sehr gerne.
Schauen wir in ein anderes Land, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger auch plötzlich offen auf der Straße gegen ihr autoritäres Regime gewehrt haben. Vor genau einer Woche gingen Bilder wie dieses um die Welt. Menschen demonstrierten in Peking und in vielen anderen chinesischen Städten gegen die Maßnahmen der strikten Null-Covid-Politik und offenbar mehr. Das weiße Blatt Papier als Symbol des Widerstands und des Protests gegen die Zensur des Landes. Das hatte es in dieser Form in China seit Jahrzehnten nicht gegeben. Was von diesen Protesten bleibt, Marie von Marlenkroth.
Es sind verschiedene Realitäten, die sich eine Woche nach den Protesten an vielen Orten in Peking bemerkbar machen. So auch bei dieser Studentin. Proteste? War da was? Ich weiß davon nichts. Ich war immer in meinem Wohnheim. Das Internet läuft da nicht so gut und ich hatte viel Aufgaben zu erledigen. Möglicherweise aus Angst, möglicherweise aber hat sie all das wirklich nicht erreicht. In einem Land, in dem es eine Realität gibt, die sich die Staatsregierung kreiert. Und eine, jenseits der Diktatur, die auch Schattenseiten zulässt. Rufe nach Demokratie. Vergangenen Sonntag an der Pekinger Universität. In mehreren Städten wurde demonstriert. Es ging plötzlich auch um grundlegende Freiheitsrechte. Wir sprechen per Video mit einer Studentin, die dabei war, nicht erkannt werden will. Wir nennen sie Yali. Sie sagt, es ging um sehr viel mehr als nur die restriktive Null-Covid-Politik. Es sind Forderungen nach weniger Zensur und Meinungsfreiheit. Außerdem müssen die Verantwortlichen der Katastrophen, die sich während der Pandemie ereignet haben, Rechenschaft ablegen. In den Abendnachrichten des Staatsfernsehens wurde alles Mögliche kommentiert, nur nicht die Proteste. Mittlerweile gibt es in manchen Städten Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Manche Infizierte dürfen sich auch zu Hause isolieren. In Peking sind viele Geschäfte wieder geöffnet. Die Studentin Yali schickt uns Fotos und Videos von ihrer Heimfahrt. Die Universität hat Busse bereitgestellt. Ab sofort hat sie Online-Kurse. In diesen Zeiten will man möglichst wenig Studenten auf dem Campus haben. Für Yali zählt, dass die Proteste ein neues Bewusstsein geschaffen haben. Ich denke, was bleibt, ist eine kollektive Erinnerung. Wir haben uns gewehrt und wir haben etwas bewirkt, sowohl im Inland als auch im Ausland. Diese erfolgreiche Erfahrung ist sehr ermutigend. Auch heute wieder sehr viel Polizeipräsenz in Peking. Just an dem Ort, an dem vor einer Woche demonstriert wurde. Vorerst sind die Proteste abgeebbt. Yali sicher zu Hause angekommen.
Und jetzt weitere Nachrichten mit Jenny Harika.
Ja, die Bundesregierung plant ein milliardenschweres Förderprogramm für den Umstieg der Industrie auf erneuerbare Energien. Dazu sollen sogenannte Klimaschutzverträge mit Unternehmen geschlossen werden, die Gas und Kohle als Energieträger durch Alternativen wie Wasserstoff ersetzen. Dieser könnte mit Sonnen- und Windenergie zum Beispiel in Afrika erzeugt werden. Dorthin trat Bundeswirtschaftsminister Habeck heute eine mehrtägige Reise an. Beim von der Bundeswehr geplanten Kauf von F-35 Kampfjets aus den USA gibt es Probleme. Das Verteidigungsministerium sieht erhebliche Risiken in dem 10 Milliarden Euro teuren Projekt. In einem vertraulichen Schreiben an den Haushaltsausschuss werden der rechtzeitige Umbau des Flugplatzes in Büchel in Rheinland-Pfalz, die technische Zulassung und Sicherheitsanforderungen genannt. Nach Medienberichten ist für morgen ein Krisentreffen geplant. Die F-35-Jets sollen die Tornados ersetzen. In der Ukraine sind nach Angaben der Regierung noch mehr als 500 Ortschaften ohne Strom. Neben Lviv sind vor allem die Regionen um Cherson und Charkiw betroffen, erklärte das Innenministerium. Die russische Armee greift weiter gezielt die Energieinfrastruktur an. Aufgrund dessen rechnet die Bundesregierung mit einer großen Zahl an Flüchtlingen aus der Ukraine, hieß es aus der deutschen Botschaft in London. In El Salvador haben etwa 10.000 Soldaten und Polizisten die Stadt Soyapango abgeriegelt. Grund ist ein Großeinsatz gegen kriminelle Jugendbanden. Die Einsatzkräfte durchkämmen Wohngebiete und nehmen zahlreiche Menschen fest. In dem mittelamerikanischen Land herrscht seit März Ausnahmezustand, verhängt nach zahlreichen Morden durch Banden. In der Bevölkerung kommen die Maßnahmen nach Medienberichten gut an. Kritiker werfen der Regierung Willkür vor. Ein Jahr nach seiner letzten Eruption ist auf der indonesischen Insel Java der Vulkan Semeru erneut ausgebrochen. Mehrfach stieß er heiße Asche, Gas und Lava aus. Die Behörden ordneten die höchste Warnstufe an. Meldungen über Tote oder Verletzte gibt es bisher nicht.
He said, she said. Er sagt, sie sagt. Es steht Aussage gegen Aussage und Zeugen gibt es keine. Immer wieder ein zentrales Problem bei der Aufklärung von sexuellen Übergriffen, die häufig hinter verschlossenen Türen geschehen. Hinter solchen befand sich in zahlreichen Fällen er, der einst so mächtige Hollywood-Filmproduzent Harvey Weinstein. Doch als Frauen den Mut fanden, darüber zu reden, brachte das nicht nur Weinstein zu Fall, es löste eine Bewegung aus, in der weltweit Opfer über das an ihnen verübte Unrecht sprachen. Me too, ich auch. Wie der Stein ins Rollen kam, das zeigt nun der Film She Said der deutschen Regisseurin Maria Schrader. Maria Fiedler.
Befragen wir doch das gesamte System. Warum ist sexuelle Belästigung ein Tabuthema? Sie ist doch allgegenwärtig.
Mut, offen über Machtmissbrauch zu sprechen und ihn aufzuarbeiten, darum dreht sich She Said, ein journalistischer Thriller der Regisseurin Maria Schrader. Der Film basiert auf der wahren Geschichte der New York Times-Reporterinnen Meghan Toohey und Jodie Kantor, die die Vorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein vor 5 Jahren publik machten.
Was hast du? Jede dieser jungen Frauen dachte, sie ginge zu einem unverbindlichen geschäftlichen Treffen mit einem Produzenten, einem Arbeitgeber. Sie waren voller Hoffnung, erwarteten ein seriöses Gespräch über ihre Arbeit oder ein zukünftiges Projekt. Stattdessen hat er sie dann bedroht und sexuelle Handlungen gefordert. Er hat sie verletzt und teils vergewaltigt.
Ich war perplex, als diese Geschichte auf meinem Schreibtisch landete. Einfach auch wegen eines gewissen Gewichts. Es ist ja nicht irgendeine Geschichte. Der hat ja tatsächlich, mal um große Worte zu benutzen, die Welt verändert oder zumindest wirklich eine globale Diskussion angeregt, eine Debatte, in der wir immer noch sind.
Es ist mir nicht erlaubt, mit der Presse zu reden, weder jetzt noch in naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft. Jody, die Sache ist größer als Weinstein. Hier werden Missbrauchstäter geschützt von einem ganzen System. Ich möchte, dass sie die haben. Und ich will, dass sie die benutzen.
Die hartnäckigen Recherchen lösen die MeToo-Debatte aus. Frauen weltweit berichten, wie sie sexuell belästigt werden. Es geht nicht nur um die Journalistinnen, es geht um alle Individuen, von den Redakteurinnen über die Überlebenden bis hin zu den Zeugen. Alle diese Menschen sind zusammengekommen, haben gemeinsam gehandelt und vor den Mächtigen die Wahrheit gesagt. Alles hat sich geändert und ich denke, es ist unglaublich starkes Geschichtenerzählen und ich denke auch, es ist ein Film voller mutiger Frauen und ich glaube nicht, dass es davon viele Beispiele gibt. Konzentriert, reflektiert und bewusst aus Perspektive der Frauen erzählt der Film, wie schwer es für die Betroffenen ist, Angst, Scham und Sprachlosigkeit zu überwinden. Ein beklemmendes Drama, das weder den sexuellen Missbrauch noch Harvey Weinsteins Gesicht explizit zeigt.
Wir sind alle da, Harvey.
Mit wem habt ihr gesprochen?
Ich muss mit Ihnen sprechen. Bitte geben Sie mir die Chance.
Schreibt's auf. Es wird Zeit.
Es wird alles herauskommen.
She Said, der Film, der von manchen sogar schon als Oscar-Kandidat gehandelt wird, läuft ab Donnerstag im Kino. Und damit zum Sport und zur Fußball-WM, Ocker Gundel, und da werden es immer weniger, die mitmachen.
Ja, und die wenigen wollen aber mehr. Weltmeister Frankreich zum Beispiel will unbedingt seinen Titel verteidigen. Trotz vieler Ausfälle haben die Franzosen ein klangvolles Ensemble zusammen. Superstars en masse sozusagen. Und der Chef-Superstar, das ist Kylian Mbappé. Mit 19 wurde er zum ersten Mal Weltmeister und spendete seine komplette WM-Prämie von 432.000 Euro an hilfsbedürftige Kinder. Mbappé hat also ein großes Herz und auch viel Humor. Nur auf dem Platz, da macht er immer ernst, so wie heute. Im Achtelfinale, da schickte er seinen Superstar-Kollegen aus Polen, Robert Lewandowski, fast im Alleingang nach Hause.
Kylian Mbappé macht heute den Unterschied aus gegen Polen. Verehrt von den Fans, gefeiert von der Fachwelt, aber ohne die leidenschaftliche Teamleistung der Franzosen in der Abwehr wäre das Spiel anders verlaufen. Polens beste Chance in der ersten Hälfte. Dann übernimmt Mbappé in der Offensive. Grandioser Pass auf Giroud. Der vollendet perfekt zur 1:0-Führung, 44. Minute. Für Olivier Giroud der 52. Treffer im Nationaltrikot, neuer Rekord für Frankreich. Der Weltmeister ist auf Kurs, das Spiel verflacht, dann übernimmt wieder Mbappé. 74. Minute, das 2:0, unwiderstehlich und präzise. Der Stürmer von Paris Saint-Germain ist nicht zu stoppen. Nachspielzeit noch einmal, Mbappé, 3:0, großartig. Mit erst 23 Jahren schon das 33. Länderspieltor des Ausnahmestürmers, einzigartig. Auch Robert Lewandowski bekommt noch seinen Moment. Einen Handelfmeter verursacht von Upamecano verwandelt Lewandowski schließlich zum 3:1 Endstand. Die Polen haben sich lange gewehrt, aber Frankreich wird dank Mbappé seiner Favoritenrolle gerecht und springt ins Viertelfinale. Die einen jubeln, während Polens Torwart Szczęsny nach der klaren Niederlage erst einmal Tränen trocknen muss.
Ja, schön, wenn man sich gegenseitig trösten kann. Im zweiten Achtelfinale spielte England gegen den Senegal. Der Präsident des englischen Fußballverbandes ist ja seit vielen Jahren der fußballverrückte Prinz William. Er ist nicht mit dabei in Katar und setzt damit ein klares Statement gegen die Verletzung der Menschenrechte. Ob er zu einem möglichen Finale dann vielleicht doch noch anreist? Wir wissen es nicht, nur dass die Möglichkeit noch besteht. Denn England gewann und steht im Viertelfinale.
Das ging leichter als gedacht. England hat gegen afrikanische Mannschaften noch nie bei einer WM verloren, bleibt auch gegen Senegal so. Bellingham von Borussia Dortmund bereitet das 1:0 vor. Henderson vom FC Liverpool vollendet. Sein Startelf-Einsatz viel diskutiert, nun bestätigt. Top-Torschütze Rashford nur auf der Bank. Henderson übernimmt dessen Rolle, erzielt in der 41. Minute sein erstes WM-Tor. Trainer Southgate spricht von überragender Kameradschaft. Überragend auch die Leistung von Jude Bellingham. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erkämpft er den Ball, sieht Foden, der bedient Harry Kane. Und für den Torschützenkönig der WM 2018 ist so eine Chance Formsache. Harry Kane nach drei Vorlagen nun mit seinem ersten Treffer in Katar. In der 57. Minute legt Foden zum 3:0 durch Saka auf. Für Bukayo Saka bereits das dritte WM-Tor. Die Engländer präsentieren sich in Topform. Das 3:0 ist ein sehr gutes Zeichen, die Mentalität herausragend. Wir haben die Chancen verwertet, wie sie kamen. Die Mannschaft von Gareth Southgate extrem effektiv, ohne Gegentor. Kane trifft wieder. So bleibt England ein Titelkandidat.
Ja, schon beeindruckend, wie souverän sich England und Frankreich ins Viertelfinale gespielt haben. Und dort treffen sie jetzt am Samstag aufeinander. Ja, und dann wechseln wir die Klimazone sozusagen und gehen direkt rein in den Wintersport. Beim Saisonauftakt im Snowboard-Cross fuhr Martin Nörl der Konkurrenz davon. Und so landete der Mann in Gelb ganz oben auf dem Podest.
Der Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen Saison macht da weiter, wo er im letzten Winter aufgehört hat. Bei schwierigen Wetterbedingungen in Les Deux Alpes in Frankreich, bei Wind, Neuschnee und schlechter Sicht, steigert sich Nörl in jedem Durchgang und gewinnt am Ende vor dem Südtiroler Omar Visintin und dem Kanadier Elio Rondin. Für Nörl ist es der vierte Weltcupsieg seiner Karriere.
Und zum Schluss noch der Blick zur nordischen Kombination. Da erkämpfte sich Vincent Geiger beim Weltcup im norwegischen Lillehammer Platz 3.
Auf seinen Schlusssport kann sich Vincent Geiger verlassen. Der Oberstdorfer ist ein Meister, wenn es darum geht, die Konkurrenz von hinten aufzurollen. Von hinten hieß beim Weltcup in Lillehammer Platz 14. Sein Rückstand nach dem Springen 1 Minute und 43 nach ganz vorn. Dort lief wieder einmal Jan Magnus Rieber ein einsames Rennen. Ein Startzielsieg für den Norweger wie schon gestern. Vincent Geiger überholte im Zielsprint noch den Österreicher Seidel und hielt Teamkollege Johannes Rützig in Schach. Platz 3 für ihn.
Ich bin erstmal zufrieden mit dem Sprung heute. Das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, klar, wenn man das dann sieht, dass es gerade so gut läuft im Langlaufen, da wäre es natürlich schöner, wenn man dann noch ein bisschen weiter vorne starten kann, dass man dann auch wirklich um den Sieg kämpfen kann.
Mit über einer Minute Rückstand auf Rieber war der Sieg noch weit weg.
Und zum Schluss schauen wir noch aufs Wetter. Sven, wie starten wir in die neue Woche?
Ja, ich würde zusammenfassend sagen, Ingo, nasskalt. Das ist wirklich sehr ungemütlich. Ein kleines Tief hängt mitten über Deutschland, dreht sich da rum und macht allerlei. Und was es zum Beispiel tut, will ich hier illustrieren. Das sind derzeitige Verhältnisse. Auf 1500 Meter haben wir im Moment plus 4 Grad. Wir nehmen mal das Beispiel Sauerland. Und da ist der kahle Asten. Und oben auf dem kahlen Asten auf 841 Meter haben wir minus 3. Ganz unten wieder Plusgrade. Und genau hier zwischen ist eben die frostige Zone. Und wenn es jetzt anfängt zu regnen, dann führt das natürlich zum berühmten gefrierenden Regen. Also ein dickes Achtung für einige Regionen in mehreren Mittelgebirgen, nicht nur im Sauerland. Das war nur das Erklärungsbeispiel. Und wir gucken uns den Wetterverlauf jetzt mal an. Und da sehen Sie schon auf unserem Film viele Wolken. Und gerade jetzt im Moment hier von der Eifel über Rheinland-Pfalz weiter quer über Hessen ins nördliche Bayern, dann aber nach Norden wandernd, ist dieser Regen unterwegs, teilweise der gefrierende Regen. Und das Ganze wird sich dann morgen mehr und mehr in Schnee und Schneeregen umwandeln. Schneefallgrenze in der Mitte Deutschlands bei 200-300, im Südwesten bei 500 Meter. Und Sie sehen diese feuchte Gemengelage, wolkenreich, immer wieder nass, wie gesagt, nasskalt. Die Frühtemperaturen liegen hier in Ostfriesland und in der Lausitz bei 5, sonst bei minus 1 bis 4 Grad. Und morgen Nachmittag haben wir dann sogar die 7 im Markgräflerland und in der Lausitz, die 6 in Ostfriesland. Für die meisten gibt es allerdings dann 0 bis 5 Grad. Und das sind die Aussichten, sieht auch nicht besonders gemütlich aus. Die Sonne kommt Richtung Mittwoch mit Schauern, die dazwischen sind, ab und zu mal raus, 3 bis 6 Grad. Ingo.
Vielen Dank, Sven, für diese Wochenanfangsaussichten. Und soweit die Tagesthemen. Im Anschluss sehen Sie jetzt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Ja, das widmet sich unter anderem der Autobiografie der Whistleblowerin Chelsea Manning.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.
Tschüss.